Liebe Zuhörer im Internet, seien Sie mir ganz, ganz herzlich willkommen geheißen. Hier ist der Pfarrer Hans Spiegel aus Mistelbach und La an der Thaya. Weshalb tue ich das überhaupt, was ich hier tue? Dafür habe ich einen Zahlenbeleg. Und zwar habe ich jetzt ins Fernsehprogramm hineingeschaut, was läuft um 20.15 Uhr. Und neben ein paar netten Tierdokus wird auf allen Sendern, die ich habe, und es sind sehr, sehr viele, weil ich einen Satelliten habe, Leute umgebracht, respektive es werden die Mörder gefunden. Und das geht mir irrsinnig auf die Nerven, denn ich darf Ihnen jetzt mal Folgendes sagen. Statistik Austria Homepage, und die ist bekannt, sehr, sehr, sehr gut. Daraus folgt die einfache Tatsache, dass in Österreich pro Monat 4 Personen einen gewaltsamen Tod von fremder Hand erleiden. Das ist Mord, Totschlag und schwere Körperverletzung mit Todesfolge. 4 pro Monat. Das ist nur immer viel, aber wir sind 8 Millionen Leute, also das ist jetzt nicht wirklich viel. Und Morde werden zu 91% aufgeklärt, weil der Täter eh aus der Familie kommt. Aber sagen wir mal 4 pro Monat. Dagegen werden sterben Menschen an Selbstmord 100 pro Monat. Meine Lieben, das ist jetzt die Realität. Gefährlich ist nicht das Fremde, gefährlich ist das, was in dir selbst lauert. An seelischer Not, Überforderung, Angst und so weiter und so fort. Das ist der Sinn und der Auftrag Jesu, witzigerweise an seine Kirche, Seelsorge zu treiben. Die kann sehr, sehr praktisch sein. Die kann sehr praktisch sein, so wie einmal in einem Podcast sehr, sehr langwierig erklärt, sogar bei einem Krankenbesuch dem Menschen, der im Spital im Krankenbett liegt, was zu trinken zu geben. Das ist zum Beispiel auch Seelsorge, denn der Seele geht's nicht gut, wenn der Körper richtig total leidet. Seelsorge kann sehr, sehr praktisch sein mit allen Dingen, die sich auf den Körper richten, dass man jemandem sagt, Entschuldigung, ich will Ihnen nicht neu treten, aber Sie schauen schlecht aus. Waren Sie in letzter Zeit einmal beim Arzt? Das ist ganz praktische Seelsorge. Die hohe Seelsorge sozusagen, die hinter dem Körperlichen kommt, ist natürlich Care-Psychologie. Natürlich gibt's immer wieder psychologische Grundelemente, wie redet man mit jemandem. Das kann man lernen und das ist sehr, sehr sinnvoll. Aber dort geht's dann um die Vermittlung des Ewigen, Guten, Schönen und Wahren. Das heißt auf gut Deutsch die einfache Tatsache, dass Gott die Menschen liebt, dass er parteiisch ist auf Seiten der Armen und Unterdrückten und dass er Zeichen und Wunder tut, sein Volk zu befreien. Und als letzte Befreiung schlicht und ergreifend die Überwindung des Todes, die Auferstehung hinein ins Reich Gottes. Ja, das ist einfach einmal festzuhalten und ein Mensch, der da irgendwie was hat, also ich sage jetzt nicht einmal gefestigt ist, aber dieses Wissen hat um die Liebe Gottes und das Getragensein von Gott her, dann wird er hoffentlich nicht Selbstmord begehen. Hoffe ich. Okay, ja. Sorry, ganz einfach, einmal so. Gut, jetzt gibt's eine E-Mail einer ganz lieben Hörerin, die schickt mir einen ganz netten Link zu einer wissenschaftlichen Seite oder pseudowissenschaftlichen Seite, das ist ein bisschen eigenartige Seite, aber auch wurscht, wo ziemlich genau und relativ gut etwas wiedergegeben wird, dass irgendjemand aus Harvard, irgendeine Professorin, hat ein Fuzzi, kleines Fuzzi gefunden und dieses in einer internationalen Konferenz dargestellt, wo man unter Umständen lesen kann, dass Jesus sagt, meine Gemahlin. Und das wird jetzt verwendet, um zu sagen, so, also Jesus war verheiratet. Dazu ist Folgendes festzuhalten. Wir haben eine große Anzahl von Evangelien. Also nicht nur die 4 in der Bibel, sondern es gibt ganz viele andere. In Wirklichkeit gibt es nicht ganz viele andere, weil es genau eines gibt, das man wirklich hat. Das ist das sogenannte Thomas-Evangelium. Das hat man jetzt vor bald 100 Jahren in der Wüste gefunden. Wüste ist immer gut, weil dort ist Staub trocken und das heißt Pergament hält sich. Konnte das entziffern, steht hinter mir im Bücherregal drinnen, natürlich nicht das Original, sondern eine deutsche Übersetzung. Das ist praktisch schon das einzige der außerkanonischen Evangelien, die komplett überliefert sind. Der Rest, was lernst du alles? Mein Hebräer-Evangelium zum Beispiel. Hebräer-Evangelium ist ein typisches Beispiel. Es gibt keinen einzigen Fund dafür, sondern um 200 schreibt ein sehr, sehr wichtiger Mann des Christentums, Irenäus von Lyon, etwas, und da schreibt er ein bisschen was über das Evangelium der Hebräer und sagt so ganz ungefähr, was da drin steht. Das heißt, es gibt ganz viele Evangelien. Jetzt, diese Dame, die dieses Evangelium gefunden hat, ist auch nicht deppert und macht ganz was Schönes. Sie hat also dieses winzige Futzerl, das auf der Rückseite nicht lesbar ist, und dieses Evangelium nennt das dann einfach das Evangelium. Und zwar soll das Ganze jetzt das Evangelium der Ehefrau Jesu heißen. Ich darf Ihnen noch sagen, das Futzerl ist insgesamt 3,7 mal 3,8 mal 7,6 Zentimeter groß. Also ein Futzerl, das ist kleiner als ein ausgefaltetes Papiertaschentuch. Und wie gesagt, die Rückseite, auf der sie meint, dies lesen zu können, ist so schlecht zu lesen, dass witzigerweise nur sie dazu imstande ist, dort das zu lesen. Aber der Artikel geht weiter und er geht weiter mit einer ganz wesentlichen Fragestellung. In der Tat, und war so, dass um zwischen 100 und 200 nach Christus das Christentum in einer ganz, ganz großen Krise war. Das nennt man die gnostische Krise, besteht darin, dass ja eine riesige Sekte das Christentum fast völlig beherrscht hat, ganz große Teile des Christentums sozusagen in die Tasche gesteckt hat. Das hatte mit dem Christentum überhaupt nichts zu tun, aber Sie müssen sich das ja so vorstellen, das Christentum breitet sich irrsinnig schnell aus und die Leute haben jetzt zunächst einmal keine Ahnung. Sie wissen aber, sie sind getauft und wenn sie an diesen Jesus glauben, werden sie auferstehen. Das ist jetzt einmal alles. Die Fragestellung, wie soll ich jetzt mein Leben führen, und so wurde zunächst einmal gar nicht diskutiert. Also Paulus diskutiert dies sehr, sehr wenig und ja, ist ihm eigentlich relativ wurscht. Und jetzt haben wir das Problem, dass natürlich in diese Gemeinden, die nicht genau wissen, was tun sollen, ein ideales Gebiet ist, damit sich andere Religionen hineinhauen. Und diese Gnostiker haben sich da reingehauen und haben eins festgehalten, kein Sex. Und zwar kein Sex aus dem einfachen Grund, weil sie der Ansicht waren, der Körper ist das Gefängnis der Seele und man darf keinen Sex haben, damit man keine Kinder hat. Weil jedes Kind ist ein neues Gefängnis für eine Seele. Der Hintergrund ist vollkommen durchgeknallt, wurscht. Auf jeden Fall hat diese sehr, sehr einfache Argumentation, habt keinen Sex, damit ihr keine Kinder kriegt, weil damit versklavt ihr neue Seelen, bei den einfacheren Gemütern offenkundig relativ gut gezogen. Es ist ja auch eine sehr einfache Argumentation. Die haben gesagt, okay, haben wir keinen Sex mehr, weil wir wollen ja nicht irgendwelche armen Seelen versklaven und warten einfach, bis das Ende der Welt da ist. Und das hat sich jetzt eine ziemlich blöde Idee herausgestellt, weil diese christlichen Gemeinden am Aussterben waren. Die waren ja nicht nur am Aussterben, man muss sich vorstellen, die Leute werden älter, es gibt ja keine Pensionsversicherung. Wer kümmert sich denn um die Alten, wenn nicht die Kinder? Die Kinder gibt's aber nicht, weil die vorher keine gekriegt haben. Hier beginnt jetzt etwas ganz, ganz Wesentliches, das finden Sie sogar in den ersten Spuren im Neuen Testament, wo sehr, sehr geschickt von der Seite der Theologie her argumentiert wird. Und hier spielt jetzt dieses Wort mit der Ehefrau Christi eine ganz wichtige Rolle. In der Bibel finden Sie drinnen eine Geschichte, über die sich halt viele aufregen. Da steht in einem Hymnus einmal drinnen, Christus ist das Haupt der Kirche, also der Kopf der Kirche, so wie der Mann das Haupt der Frau ist. Also die Kernzaum auf gut Deutsch, untrennbar zusammen. Was heute von Leuten, die sich wieder mal überhaupt nichts kümmern, als frauenunterdrückend verstanden wird, also die haben kein Hirn auf gut Deutsch, meint im Original ganz was anderes. Es meint nämlich das körperliche Einssein. Das ist einer der ersten Versuche, den Leuten zu kommunizieren, Herz zu lädeln. Christus heiratet sozusagen die Kirche. Er ist da völlig verbunden. Und damit habe ich es jetzt schon gesagt. In der Tat, um 200 nach Christus, aus dieser Zeit stammt dieses Fragment, das man eh nicht lesen kann, wird eine Argumentation den Leuten wirklich um die Ohren gehauen, und zwar Jesus war verheiratet. Mit der Kirche. Mit dem Christentum. der liebt die. Das kann in gewissen Schriften bis ins Erotische hineingehen, weil man den Leuten eines sagen wollte. Eins sein, körperlich eins sein ist okay, das ist nicht nur okay, das gehört dazu, es gehört zum Lieben dazu. Körperlich eins werden ist wichtig. War Jesus verheiratet? Im Sinne der Theologie seit dem 2. Jahrhundert, jo, Leute. Natürlich, mit dem Christentum ist er verheiratet, mit der Kirche. Die Kirche ist bekanntlich weiblich. Unsere römisch-katholischen Priester sind alle verheiratet mit der Kirche. Nonnen tragen einen Ehering, weil sie mit Christus verheiratet sind. Alter Begriff für eine Nonne, eine Braut Christi. Kirche war nie körperfeindlich. Das ist von außen eingekommen. Das Nähe, Kuscheln, Zusammenkehren, sich gern spüren und so weiter und so fort, ganz, ganz wesentliches Element des Menschen ist, so wie Gott ihn will, weil er so geschaffen hat, war immer die kirchliche Lehre. Nur die Sektierer, die immer wieder hineinkommen und die einen Schuss haben, die haben irgendwelche Sexprobleme und versuchen, Kirche dann auf absolut körperfeindlich umzudrehen. Nein, das geht nicht. Das haben diese Sektierer bereits zwischen 100 und 200 nach Christus versucht und es hat nichts gebracht. Es hat nur ganz viel Leid über die Menschen gebracht. Das war alles. Da kommen dann die ganzen Perversionen dazu. Zuerst hauen sie die Leute selber und peitschen sich und was weiß ich was, weil sie so sündig sind. Als nächstes kommen sie auf die Idee, das tut ja weh, das lasse ich lieber, also peitsche ich wen anderen, weil er sündig ist und irgendwann einmal brennen die Scheiterhaufen. Alles Schwachsinn. Gott ist ein zärtlicher Gott. Er kann sich irrsinnig aufregen, wenn es um Ungerechtigkeit geht, aber er hat uns was einbaut, wo wir einander umarmen, lieben, abschmusen, kuscheln und sonst was. Und das ist gut. Okay? Wenn das den beiden gut tut, dann ist das gut. Und das ist in unserem Geschaffensein drinnen. Ich hätte dem lieben Herrn Jesus es total vergönnt, dass er eine liebe Frau hat. Weil, seien wir uns ehrlich, so ein leichtes Leben hat er ja nicht gehabt. Muss man jetzt ganz ehrlich sagen, so mit Kreuzen, so, das ist nicht wirklich lustig. Und vorher hat er auch eine ziemliche Reihe von Schwierigkeiten gehabt, wo ihm ziemlich viele Leute ziemlich blöd gekommen sind. Ja, war nicht einfach. War nicht einfach. Man kennt sie am Gönnen, gell? Man kennt sie am Gönnen. Wir können dazu nichts sagen. Wir haben keinen wie immer geordneten Beleg. Und alle Geschichten in der ganzen Kirchengeschichte, die von dem Weib Christi sprechen, oder wenn Christus sagt, meine Frau, meine Gemahlin, ist immer die Kirche gemeint. Nie ein fleischlicher Mensch. Wir können es nicht sagen, aber völlig wurscht, ob er jetzt verheiratet war oder nicht, wir sollen es sein. Wir dürfen es sein. Wir können es sein. Es gibt eine Gruppe von Menschen, für die ist es nichts. Das steht auch schon in der Bibel drinnen. Aber für die allermeisten ist es Abbildung der Liebe Christi zur Christenheit. Auch nicht schlecht, oder? Einen wunderschönen, und so hoffe ich, zärtlichen Abend wünsche ich euch allen.